Im Christsein ist Kreuz und Auferstehung unverwechselbares Kennzeichen. Unverwechselbares Kennzeichen nicht nur eines Glaubenszeugnisses, sondern unverwechselbares Kennzeichen der Macht Gottes, die bestätigt hat, was Jesus Christus tat. Auferstehung ist das unverwechselbare Kennzeichen christlichen Glaubens. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie die Auferstehung von jemand aufgenommen wird, der es sehr schwer hat zu glauben, der von Zweifeln geplagt wird und der sagt, ich kann mir das gar nicht so recht vorstellen. Und während ich diesen Text lese, sehen Sie hier vorne schon ein Gemälde, das diese Situation aufgreift. Aus Johannes 20, Vers 24 und folgende. Als Jesus kam, damit ist gemeint, als Jesus das erste Mal zu seinen Jüngern nach der Auferstehung kommt, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12 Nachfolger Jesu, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, oder man könnte es auch so ausdrücken, selig sind alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr durch ihn das Leben. Soweit dieser biblische Bericht. Das Erste, was mir auffällt in diesem Bericht über Thomas, Glaube aus zweiter Hand ist unbefriedigend. Glaube aus zweiter Hand ist unbefriedigend. Die anderen Jünger sagen zu Thomas, du, es ist wunderbar, wir haben gesehen, dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist. Und ausgerechnet Thomas war nicht dabei. Thomas, der sich selber für einen besonders scharf denkenden Realisten hielt, der vielleicht auch ein bisschen zum Pessimismus neigte. Auf jeden Fall kein leichtgläubiger Mann, den man nicht so leicht gewinnen konnte. Und der ist jetzt umringt von der Schar seiner aufgeregten Kollegen, die ihm alle sagen, wir haben wirklich Jesus gesehen. Nach seinem Tod, er ist nicht mehr im Tod geblieben, nicht mehr im Grab geblieben. Sie erzählen Details, sie beschreiben ihm das genau, sie beschreiben ihm, dass Jesus ihnen die Hände gezeigt hat, noch durchbohrt, die Zeichen der Marterung und des Kreuzes. Sie erzählen ihm, dass Jesus ihnen auch die Seitenwunde an seinem Körper gezeigt hat, um sie davon zu überzeugen, dass er es wirklich ist, körperlich auferstanden. Und man kann sich richtig vorstellen von diesem Text her, wie Thomas jetzt misstrauisch die Jünger einzeln anschaut und denkt, das ist doch nicht zu fassen. Sind das alles so leichtgläubige Menschen? Ist er der Einzige, der hier realistisch bleibt? Glaube aus zweiter Hand ist etwas unbefriedigend. Es gab vor einiger Zeit bei der Internet-Auktionsbörse eBay eine Auktion, in der ein Atheist, Hemant Mehta, seine Seele versteigern wollte. Er schrieb in dem Begleittext, dass er bereit wäre, seine Seele versteigern zu lassen. Das bedeutete für ihn seine Bereitschaft, für jede 20 Dollar, die er ersteigert, eine Stunde die Kirchenbank zu drücken. Am Schluss dieser Auktion wurden ihm 504 Dollar geboten von einem kleinen christlichen Verein, der sein ganzes Jahresbudget dafür aufgab und das zur Verfügung stellte und verordnete ihm als Rezept 20 Stunden Besuch in verschiedensten Gottesdiensten, also in verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Und er zeigte sich sehr beeindruckt, er wurde dann interviewt dazu, und er zeigte sich sehr beeindruckt, besonders von freikirchlichen Gottesdiensten, im Raum Chicago war das, und sagte dann, es müsste schon ein innerer Wandel mit mir geschehen, in der Art, wie ich denke, damit ich den christlichen Glauben akzeptieren könnte. Das heißt, er hat verstanden, dass um Kreuz und Auferstehung zu begreifen und sie sich zu eigen zu machen und davon zu leben und zu atmen, dass das einen inneren Wandel mit sich bringt. Und genau auf diesen inneren Wandel wartet Thomas in dieser Begebenheit auch und kann es noch nicht glauben, was ihm da geboten wird. Und ich möchte es noch persönlicher sagen, vielleicht geht es Ihnen so, vielleicht geht es dir so, dass du nicht glauben kannst, weil du denkst, ich möchte Glaube eben nicht aus zweiter Hand haben. Ich möchte nicht nur glauben, weil meine Eltern glauben oder glauben, weil meine Kinder glauben oder mein Partner glaubt oder ähnliches. Und ich glaube, das ist ganz legitim, wirklich auch das Jesus Christus selber zu sagen und zu sagen, wenn du vom Tod auferstanden bist und lebendig bist, dann möchte ich selber davon überzeugt werden durch deine Kraft. Und möchte wirklich sicher gehen, dass du lebst. Und dann möchte ich Glaube aus erster Hand haben, dass ich selber begreifen kann und bestätigen kann mit meinem Leben, du lebst. Und dir kann ich mich anvertrauen. Und deshalb denke ich, ist das ganz legitim. Thomas will sicher gehen. Das ist der zweite Gedanke. Sie haben gemerkt, dass Thomas sehr starke Worte hier gebraucht. Ich werde es niemals glauben, sagt er. Es sei denn, fügt er hinzu, mir geschieht das gleiche Wunder und ich kann das selber berühren, also mit meinen Augen sehen, mit meinen Händen berühren und betasten und kann wirklich mich selber davon überzeugen, dass es Jesus ist, der mit uns spricht. Tod ist Tod, sagt Thomas, und leichtgläubig macht der Wunsch den Menschen, so spricht der Zweifel zu jeder Zeit. Und darum will Thomas die Wundmale sehen seines Herrn, um sich davon zu überzeugen, dass es keine Halluzination ist, kein Wunschbild, kein Traum, kein Geist, der da mit ihnen redet. Und das, obwohl ihm die Kollegen zusetzen und sagen, das haben wir doch alles schon gesehen, jetzt glaub uns doch endlich. 11:1 oder 10:1 zumindest bezeugen wir das doch alle. Und du kennst uns doch, du kannst uns doch Glauben schenken. Nein, Thomas will ganz sicher gehen. Und auch das ist legitim, weil Thomas, meine ich, in seinem Zweifel sehr aufrichtig ist. Insoweit aufrichtig, dass er weiter in den Jüngerkreis kommt und nicht sagt, wisst ihr was, mit euch leichtgläubigen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Also ich habe auch Besseres zu tun, als mich jetzt mit euch abzugeben und immer wieder das Gleiche zu hören. Ich habe auch einen Beruf, habe auch Hobbys und das kostet auch seine Zeit. Nein, er zieht sich nicht zurück, sondern er bleibt die ganze Zeit über. Denn diese zweite Begegnung mit Jesus ist ja eine Woche später. Das heißt, die ganze Zeit über bleibt er in dem Jüngerkreis und mit den Jüngern verbunden. Sieht sich als Teil dieser Gemeinschaft. Das bedeutet, und das ist eine wichtige Voraussetzung für denjenigen, der zweifelt, er ist bereit, sich überzeugen zu lassen. Wenn es stichhaltig ist, wenn es glaubwürdig ist, dann sagt Thomas, dann bin ich auch bereit, mich überzeugen zu lassen. Dann bin ich bereit, diesen Weg mit Jesus weiterzugehen und an die Auferstehung Jesu zu glauben. Aber ich will mich überzeugen lassen. Und ich denke, obwohl Thomas das so auf die Spitze treibt, ist es reine Gnade, dass sein Herr zu ihm kommt und sagt, ja, Thomas, ich gewähre dir das. Und doch glaube ich, dass Jesus Christus gerade darin, dass wie Thomas sich verhält, sieht, hier ist jemand wirklich in seinem Herzen umkämpft. Er weiß nicht, was soll er glauben. Aber er möchte gerne Jesus weiter vertrauen. Und aus diesem Grund zeigt sich Jesus. Und das ist der dritte Gedanke. Jesus lässt Thomas ganz sicher sein. Er lässt Thomas ganz sicher sein. Er lässt ihn ganz sicher sein, dass er die Zweifel gehört hat. Denn wir merken an Jesu Gruß und auch an dem, wie er auf Thomas direkt zugeht, dass Jesus sich sehr bewusst ist, was mit in Thomas vorgeht. Was in seinem Herzen rumort und was da arbeitet, das kennt er genau. Kaum hat er alle Jünger begrüßt mit diesem schönen Gruß, Friede sei mit euch. Das ist sonst eine ganz normale Anrede gewesen. Und genauso wie es bei uns in Bayern beispielsweise diese Anrede Grüß Gott gibt. Aber diese Anrede wird hier geadelt durch den, der es sagt. Friede sei mit euch, sagt hier der Friedensfürst. Das sagt Jesus selber. Und Sie merken das ja schon auch bei unseren Begrüßungen, was für einen Unterschied es macht, wer das sagt. Wenn zu mir jemand sagt, Grüß Gott, der nicht an Gott glaubt oder der sich im nächsten Moment darüber lustig machen könnte, dann ist das für mich ein unglaubwürdiger Gruß. Aber wenn das jemand sagt, der sozusagen wirklich ernsthaft glaubt, dann ist das ein ganz anderes Moment darin. Und so ähnlich ist das hier. Der Friedensfürst selber sagt, ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich weiß, dass bei euch in der Regel jetzt nicht Friede ist. Ihr seid noch voller Zweifel, voller Schwierigkeiten. Ihr seid noch ja in dieser Phase, wo ihr Angst habt und die Angst überwiegt. Sonst hättet ihr ja nicht die Tür zugeschlossen und verrammelt. Ihr habt noch Angst. Der Zweifel nagt noch an euch. Und ich sage euch, ich bin wieder da und spreche euch meinen Frieden zu, der höher ist als menschliche Vernunft. Und dann lässt Jesus Thomas ganz sicher sein, indem er seinen Wunsch nach Bestätigung nachkommt und sagt, Thomas, jetzt gebe ich dir dieses Zeichen, was du so sehnlichst erwartest. Ich möchte dir zeigen, ich bin wirklich auferstanden. Und in meiner Gnade mache ich das genauso, wie du dir das gewünscht hast. Ist das nicht schön, dass Jesus sagt, ich erfülle deinen Wunsch genauso, wie du das brauchst und wie du das ausgedrückt hast. Und Jesus scheint das nicht als eine Herabsetzung zu verstehen hier, dass Thomas so energisch das eingefordert hat, sondern zunächst mal, bevor Jesus einen leichten Tadel auch ausspricht für ihn, sagt Jesus, du bist mir mit deinen Zweifeln willkommen und ich wünsche mir nichts sehnlichster, als dass du jetzt zum Glauben kommst, zum lebendigen Glauben an mich und dass du mir weiter nachfolgst und dass dein Glaube ein Glaube an den auferstandenen und lebenden Christus ist, nicht an einen Toten, der ein Martyrium gestorben ist, sondern an einen lebendigen Gott. Diese beiden Beobachtungen, wie Jesus auf Thomas zugeht, sind ja eher persönlicher Natur und zeigen uns, wie stark Jesus wahrnimmt, wie es in unserem Innern aussieht und was wir brauchen. Auch unsere Unsicherheit, die wir manchmal erleben, dass wir sagen, ja, bin ich wirklich mit Jesus verbunden? Liebe ich ihn wirklich ausreichend? So wie Petrus das mal zu Jesus dann sagt, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du kennst mein Inneres und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und jetzt kommt es sozusagen zur Existenzfrage des christlichen Glaubens. Denn Jesus lässt Thomas ganz sicher sein, dass er körperlich auferstanden ist und nicht nur ein Geist ist. Jesus sagt, berühre mich, überzeuge dich selbst, ich trage die Spuren des Todes und bin doch lebendig. Ich lag in der Gruft, in dem Grab, was Josef von Arimathea für sich selbst vorbereitet hatte. Ich war 2 Tage lang in der Totenwelt und siehe, ich bin da. Und bin bei euch, ich rede mit euch, ich esse mit euch. Und ihr könnt mich anfassen, mich berühren, mit mir reden und die Dinge bereden, die euch wichtig sind. Und in diesem Bericht wird deutlich, wie zwingend diese Botschaft der Auferstehung ist. So unglaublich diese Sache für die Jünger war, so zwingend ist sie, dass selbst Thomas, der bis zu diesem Moment es nicht für möglich halten konnte, plötzlich merkt, wie sein Herz weich wird für die Botschaft der Auferstehung. Es wird im Text nicht genau berichtet, ob Thomas Jesus wirklich berührt. Wohl aber, dass er ein Bekenntnis ausspricht, was die ganzen Bekenntnisse übersteigt, die vorher die anderen Zeugen der Auferstehung gesagt haben. Es ist so, als würde bei Thomas, nachdem der Groschen fällt und er wirklich sich selbst überzeugt hat, als wäre, würde hier jemand auch in einer besonderen Art und Weise, nachdem er so einen schweren Kampf auch in seinem Innern ausgefochten hat, als könnte er in besonderer Deutlichkeit sehen, was das für Konsequenzen hat. Was es bedeutet, wenn Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist. Und darum kommt dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und ich habe mir vorgestellt, wie Thomas das wohl etwa sagt und habe dazu ein Bild mitgebracht, was wir auf Overhead jetzt sehen. Ich stelle mir vor, dass Thomas etwa so vom Gesichtsausdruck und seiner Gestik her ausgesehen hat. Sehen Sie das Glück hier in den Augen dieses Mannes und im Gesichtsausdruck? Dieser Mann heißt Pierre Mouvele und ist im Kongo geboren und als 70-Jähriger am grauen Star schon über längere Zeit erblindet. Und dies ist der Moment direkt nach seiner Operation, in der er zum ersten Mal wieder sehen kann. Die Augenbinde ist ihm abgenommen und der Arzt, Dr. Mayala, der vor ihm steht, den man jetzt nicht sehen kann, der zeigt mit der gleichen Geste. Die Geste dafür, Gott hat dich gesund gemacht. Und so antwortet er mit der gleichen Geste und drückt damit aus, wem er diese Heilung verdankt und sein Augenlicht verdankt. Und dieses Glück, dachte ich, diese symbolische Geste, dieses Glück, diese Freude, die sich daran ausdrückt, die ist das Gleiche, was Thomas hier, was wir ja nicht sehen können, wie sein Gesichtsausdruck ist, das ist uns nicht berichtet, aber als Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, so stelle ich mir das vor. Ein unglaubliches Glück, eine Dankbarkeit und Freude, mein Herr und mein Gott, Jesus, du bist auferstanden und lebst und du bist mein Herr. Wir können das jetzt wieder ausmachen, Dankeschön. Hier bei Thomas sehen wir, welche umwälzende Kraft es hat, wenn ein Mensch die Kraft der Auferstehung erlebt. Wenn er sie persönlich erkennt und im Glauben ergreift. Dann können Sie vielleicht fragen, ja, ist das so wichtig? Ist das so wichtig? Gibt es nicht in unserer Zeit, so wie wir das auch vorhin gesehen haben, das Wissen um Ostern ist ja relativ dünn gesät, aber ist das Wissen um eine Auferstehung und auch das Glauben daran, dass Jesus körperlich auferstanden ist, denn nicht unwichtig? Ist das nicht eine Sache, wo selbst viele Theologen sagen, das sei bildlich zu verstehen? Ich glaube, dass das Bekenntnis dazu, dass Jesus Christus körperlich auferstanden ist und so, wie es hier berichtet ist, wirklich seinen Jüngern begegnet, nicht im Tod geblieben ist und auferstanden ist, dass das unglaublich wichtig ist für unseren Glauben. Dass damit das ganze Angebot Gottes in Jesus Christus steht und fällt. Der ganze Anspruch Jesu Christi, Sünden zu vergeben und die Sünden am Kreuz zu tragen, ist verknüpft damit, dass die Auferstehung bestätigt, ja, dieser ist Gottes Sohn und ist deshalb nicht im Tod geblieben. Er ist nicht irgendein verirrter Märtyrer, der sich etwas einbildete. Nein, sein Anspruch der Gottessohnschaft ist wahr und wird hier bestätigt. Gott drückt seinen Stempel darauf. Und damit steht und fällt mit der Auferstehung auch unsere Gewissheit, dass unsere Schuld vor Gott vergeben ist und wir mit Gott wieder zusammentreten können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Nun ist bei Thomas der Zweifel überwunden. Und er wird gleichzeitig, damit, dass sein Zweifel überwunden ist, wird er in die Reihe der Augenzeugen hineingestellt. Sie können sich das vorstellen, die ganzen anderen Jünger waren ja dabei, auch die Frauen, die ja als allererste die Auferstehung gesehen und bezeugt hatten. Und nun stehen sie alle so im Jüngerkreis zusammen. Und Thomas stand vorher ihnen gegenüber, und als der Zweifler, als der das noch nicht glauben konnte, persönlich noch nicht sich überzeugen konnte. Und nun ist er überzeugt und es ist so, als würde er sich jetzt einreihen können in diese Reihe der Augenzeugen, die davon berichten, dass wirklich Rettung im Namen von Jesus Christus besteht. Und das klingt hier auch ein wenig mit, wenn Jesus sagt, hör auf zu zweifeln und glaube, dass Jesus möchte, dass er sich jetzt nicht mehr vor seinem eigenen Zweifel versteckt, sondern sagt, mit deiner Überzeugung, dass ich von dem Tod auferstanden bin, ist auch meine Sendung verknüpft, dass du Augenzeuge dieses Geschehens bist und dass du es zu bekennen und zu bezeugen hast. Du bist jetzt ein Berufener unter meinen Jüngern. Und der letzte Gedanke, auch ohne Beweis, Glaube aus erster Hand. Jesu Blick geht jetzt, als er einen leisen Tadel für Thomas ausspricht, geht sein Blick ja weiter. Über den Kreis der Leute hinaus, die jetzt bei ihm stehen. Die haben ihn alle gesehen. Und jetzt ist es so, als würde Jesus etwas im Blick auf uns sagen, die wir lange Jahre danach darüber reden, und nicht diesen Vorzug haben, Jesus jetzt bei uns stehen zu haben und ihn berühren können und seine Stimme hören können. Und da geht Jesu Blick auf die Gemeinde der Glaubenden und eigentlich aller Menschen. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, sagt Jesus. Freuen dürfen sich alle, selig sind alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das heißt, Jesus drückt hier aus, ihm ist bewusst, dass die Menschen, die nach der Generation der Jünger kommen, nicht in gleicher Weise Augenzeugen sind wie die Jünger selbst, die ersten Nachfolger. Und doch, sagt Jesus, ist die Qualität dessen, was diese Menschen, was wir erleben, um keinen Deut geringer als das, was die ersten Augenzeugen berichtet haben. Diese ersten Zeugen waren notwendige Augenzeugen, um deutlich zu machen, das ist jetzt kein Hirngespinst, keine schöne Predigt, um das ganze Geschehen, um Jesus noch ein bisschen fromm zu ummänteln oder ein bisschen auszukleiden und auszuschmücken, sondern um deutlich zu machen, ich habe hier genügend Zeugen, Gott hat sozusagen Zeugen gebraucht, um deutlich zu machen, dies ist glaubwürdig bezeugt, nicht nur von einer einzelnen Person. Es ist glaubwürdig von einem ganzen Kreis von Personen bezeugt, unterschiedlichster Herkunft und darum glaubwürdig. Diese Augenzeugen wurden gebraucht und dennoch waren die Jünger, neben dem, dass sie bezeugten, wir haben Jesus wirklich auferstehen sehen, waren sie vor allem Zeugen dessen, was Jesus gesagt hatte. Sie waren Zeugen des Wortes, was Jesus Christus verkündigt hatte. Und natürlich können wir uns fragen, haben wir das nicht viel schwerer? Als Thomas, gut, der konnte sich überzeugen, das war doch richtig gut. Und wir, haben wir das nicht viel schwerer? Und mir scheint es so, als würde Johannes, der jetzt diesen Bericht hier aufschreibt, er selber ist Augenzeuge, dass er, als er das Johannesevangelium abfasst, direkt hier hinter diesen kurzen Absatz setzt, über das Johannesevangelium selbst, um deutlich zu machen, diese Begebenheit um Thomas macht uns deutlich, wie Jesus sich den Augenzeugen offenbart hat. Aber das, was wir erleben, ist nicht weniger wert. Und das sagt Johannes bereits in eine Zeit hinein, in der er mit einer Generation zu tun hat. Das Johannesevangelium wurde ja später geschrieben, als diese Geschehnisse jetzt selbst passiert sind, logischerweise. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viele Augenzeugen, die leben. Sondern Johannes schreibt das für Menschen wie uns, die wir eben das nicht persönlich mit unseren eigenen Augen, mit unseren eigenen Händen betasten können. Und darum setzt er diesen Satz hier hinzu. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, also im Johannesevangelium, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr durch ihn das Leben. So greift Johannes das noch einmal auf und sagt, ja, das, was ihr habt, das Wort von Jesus Christus, sogar noch aufgeschrieben, festgehalten, bezeugt von Augenzeugen. Das genügt, damit ihr zum Glauben an Jesus Christus finden könnt. Damit ihr glauben könnt, dass eure Schuld vergeben wird, wenn ihr euch an Jesus Christus wendet. Und ich meine, dass diese ganze Begebenheit deutlich macht, wenn Sie auch die anderen Berichte in den Evangelien sich einmal durchlesen. In den anderen Evangelien ist ganz viel auch noch von dem Zweifel und der Angst der Jünger die Rede. Und Sie merken, wie das immer durchscheint. Ich glaube, um uns deutlich zu machen, auch das, was die Jünger erlebten, war immer dem Zweifel ausgesetzt. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Jesu Armut, seine ärmliche Zeit auf der Erde, war dem Zweifel und der Sorge ausgesetzt. Sein Tod hat ganz massiv seine Jünger dem Zweifel und der Angst ausgesetzt. Aber auch jetzt seine Auferstehung, seine verklärte Gestalt. Das steht an verschiedenen Berichten der Evangelien immer mal wieder und einige hatten noch Zweifel im Herzen. So realistisch wird uns das geschildert. So eindeutig sie dann die Auferstehung bezeugen können, so deutlich ist auch, es war für die Jünger auch immer eine umfochtene Sache, ihr Glaube. Und darum musste der Glaube an das Wort Gottes und das Vertrauen darauf, dass Jesu Worte stimmen und dass sie Wahrheit uns vermitteln und geben und uns das Leben in Jesus Christus vermitteln, das musste immer hinzukommen. Und darum glaube ich, dass wir alles haben, heute Ostersonntag 2007, alles aus erster Hand haben, nämlich Augenzeugenberichte, um das Wichtige zu wissen. Um alles zu wissen, was man braucht, um einen lebendigen Glauben an Jesus Christus zu fassen. Wir haben letztlich das Gleiche, sagt Dietrich Bonhoeffer, was Thomas bekam. Worte und Zeichen. Worte und Zeichen, zum Beispiel Worte in Predigten und vor allen Dingen in dem geschriebenen Wort der Bibel. Und Zeichen, das sichtbare Zeichen des Reiches Gottes beispielsweise im Abendmahl, in Gebetserhörungen, in einer inneren Gewissheit, in dem Zuspruch der Schuldvergebung. Sichtbare Zeichen, erlebbare Zeichen in unserem Innern, die zu dem Wort dazukommen. Wort und Zeichen sind uns gegeben. Ich fasse zusammen die Botschaft der Auferstehung. Ohne die Auferstehung, ohne die Kraft der Auferstehung ist jede Predigt eigentlich leeres Gerede. Ohne die Kraft der Auferstehung ist das Abendmahl ein billiger Trost. Ohne die Kraft der Auferstehung ist die Nachfolge Jesu ein menschliches Unterfangen. Ohne die Kraft der Auferstehung ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben ein trügerischer Ausblick. Ohne die Kraft der Auferstehung gibt es keine Sicherheit für die Vergebung unserer Schuld. Gelobt sei Gott, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Amen.